WDR 2 Arena.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Nicht mal mehr 40% haben sie am Sonntag bei der Wahl in Berlin bekommen. SPD und CDU zusammen, wohlgemerkt. Und auch bei anderen Wahlen sind die großen Parteien massiv geschrumpft. Das Volk zeigt den traditionellen Volksparteien die kalte Schulter. Darüber sollten wir reden. Wie kommt das? Wieso machen immer mehr Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzchen bei anderen Parteien? Haben sich die Volksparteien in Deutschland verändert oder das Volk? Sagen Sie uns das doch über die WDR 2 App, per Mail an wdr2@wdr.de oder rufen Sie an.
WDR 2.
Früher CDU und SPD, die beiden großen Volksparteien, die hatten mal bis in die 80er Jahre hin zusammen 90% der Stimmen auf sich vereinigt. In Berlin bei der Landtagswahl oder Abgeordnetenhauswahl war es jetzt mal nicht mehr die Hälfte dessen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Darüber wollen wir reden. Heute Abend 0800 5678 222. Martin Florak ist bei mir, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Wie kommt das, dass die so geschrumpft sind, die ehemals Großen?
Ja, die Welt hat sich weitergedreht, kann man sagen. In den letzten 30, 40 Jahren gibt es wahnsinnige gesellschaftliche Veränderungen. Das muss sich idealerweise im Parteiensystem abbilden, denn wozu sind Parteien da? Sie sollen das abbilden, was gesellschaftlich passiert. Und wenn die Gesellschaft sich wandelt, dann ändern sich Parteien notwendigerweise. Mit ihr die Volksparteien, mit ihr die Gemengelage anderer Wettbewerber, die im Parteienmarkt mitmischen. Und insofern ist es ein ganz natürliches Zeichen eigentlich der Vitalität der Parteiendemokratie, dass wir da Veränderungen erleben.
Und wenn Parlamente so buntscheckig werden, heißt das dann, dass wir in ein paar Jahren gar keine Volksparteien im alten Sinne mehr haben?
Ja, sie werden ja schon länger zu Grabe getragen, aber sie haben sich relativ lange noch gehalten. Die Frage ist ja, was gehört zu Volksparteien eigentlich dazu? Es ist ja nicht nur die Zahl der Wähler, die man bindet. Es ist ja auch ein breites programmatisches Angebot. Es ist auch der Anspruch der Parteien, für alle ein Angebot zu machen, regierungsfähig zu sein, auch ein wichtiger Punkt, und vor allen Dingen Mitgliederparteien zu sein. Das zeichnet die Volksparteien aus. Es sind mehrere Punkte, die zusammenkommen, und von manchen verabschiedet man sich vielleicht leichter als von anderen.
Wir fragen die Parteien selber mal in Form von Bodo Löttgen. Er ist Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Herr Löttgen, Sie kommen aus dem Oberbergischen Kreis. Da hat die CDU, Ihre Partei, bei der letzten Bundestagswahl 45% bekommen. Damals kann man sagen, ist noch nicht so lange her, war die Welt noch in Ordnung. Ab wie viel betrachten Sie das denn als schmerzhaft jetzt bei der nächsten Bundestagswahl? Mit wie viel weniger sind Sie zufrieden?
Ach, das kann man sicherlich so nicht sagen. Mit Blick auf das Thema heute Abend muss man feststellen, Pessimisten sind stark im Kommen, und Pessimisten sind ja Menschen, die sich bei der Wahl zwischen zwei Übeln für beide entscheiden. Ich bin kein Pessimist und deshalb glaube ich auch nicht, dass Volksparteien verschwinden. Martin Florak hat es gesagt, die Rahmenbedingungen, die Bedingungen haben sich geändert. Wir nehmen diese Herausforderung an. Und wir wollen mit den Menschen darüber sprechen, was es zu tun gilt, damit Volksparteien auch wieder attraktiv werden können, damit der Vertrauensverlust, der vielleicht vorhanden ist, beseitigt werden kann.
Aber können Sie denn jetzt zum Beispiel in Berlin für die CDU noch für sich in Anspruch nehmen, bei den paar Prozentchen, sage ich mal so flapsig, noch Volkspartei zu sein?
Also Volkspartei, das könnte Ihnen Martin Flohr sicher besser erklären, definiert sich ja nicht an Prozenten, sondern an der Frage, repräsentiere ich Teile der Bevölkerung, alle Gesellschaftsschichten, und nehme ich diese Meinungen auf und forme sie, wenn es geht, in eine konsensfähige Meinung. Das Wesen einer Volkspartei ist auch, den Kompromiss zu suchen.
Achim Post ist Bundestagsabgeordneter der SPD, seit ziemlich genau einem Jahr Vorsitzender der nordrhein-westfälischen Landesgruppe im Bundestag. Er ist in Berlin heute, hat da vorhin im Bundestag gesprochen, und wir hätten ihn liebend gern zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio, das uns ja dauernd hilft. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Aber heute Abend ist in diesem Hauptstadtstudio der Hauptstadttreff Politik und Medien im Gespräch. Riesenveranstaltung, deswegen ist da alles lahmgelegt. Deswegen können wir nicht von da senden. Deswegen sitzt Achim Post jetzt in seinem Büro im Bundestag am Telefon. Herr Post, schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ihre Partei, die Sozialdemokraten, 12% in Sachsen, 10,5% in Sachsen-Anhalt, also dort definitiv keine Volkspartei mehr. Was denn dann?
Na, ich würde mal sagen, das Parteiensystem in Deutschland ändert sich. Dazu gehört auch, dass es zwischen den Bundesländern deutlich größere Unterschiede gibt als vorher. Und Sie haben ein Land angesprochen, am unteren Ende für die SPD, Sachsen-Anhalt, aber auch ein paar andere. Wir sind mit Sachsen-Anhalt bei 10,6% auf der einen Seite, aber in Hamburg mit 45,8% auf der anderen Seite. Sehr differenziert in der Bundesrepublik aufgestellt. In den meisten Ländern sind wir zwischen 30 und 40%. In Nordrhein-Westfalen sind wir seit 1947, also seit 70 Jahren, sehr stabil, die CDU im Übrigen auch. Mhm. Nur ein einziges Mal war eine der beiden großen Volksparteien in NRW unter 30%. Das war die CDU beim letzten Mal. Also meine These ist, die Volksparteien haben zwar neue Herausforderungen, auch neue Schwierigkeiten, aber sie werden weiter gebraucht,
ja,
und bin ganz zuversichtlich.
Können Sie denn eigentlich wirklich sagen, alles gut, wenn zum Beispiel die SPD im Grunde genommen die Hälfte ihrer Mitglieder auch verloren hat in den letzten Jahren?
Ich würde nie sagen, alles gut. Ich bin vor 40 Jahren in die SPD eingetreten, hatte die SPD 1 Million Mitglieder, allein in der alten Bundesrepublik. Jetzt 40 Jahre später, ich hoffe, es lag nicht an mir, haben wir noch 440.000, 450.000 in ganz Deutschland. Das ist natürlich ein deutlicher Rückgang, aber das gilt im Übrigen auch für die CDU. Wir sind weiter in Europa die jeweils größte Partei im europäischen Parteienfamilien. Also es gibt eine gewisse Angleichung des deutschen Parteiensystems an Europa.
Jetzt fragen wir mal die Hörerinnen und Hörer, warum zerbröseln die traditionellen Volksparteien? Wir machen eine kleine Umfrage unterm Volk. 0800 5678 222. Wie sehen Sie das? Vor allen Dingen natürlich auch die Frage, ist das schlimm, ist das gut oder schlecht fürs Land?
WDR 2.
Marcel Kree hat sich gemeldet mit einer Mail an wdr2@wdr.de. Er schreibt, immer mehr Leute denken, dass es völlig egal ist, wer von den großen Parteien letztendlich regiert. So setzen viele auf radikalere Parteien, die wirklich was verändern wollen, in welche Richtung auch immer. Und Wolfgang Porucker hat vorhin gepostet, was haben uns CDU und SPD in den letzten Jahrzehnten gebracht? Die Praxisgebühr, Hartz-IV-Verelendung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Soli-Zuschlag, Altersarmut und so viele abgelehnte Asylanten, die nicht abgeschoben werden. Es gibt also, so schreibt er, genug Gründe, den Volksparteien in Anführungszeichen, ja, den Mittelfinger zu zeigen. So schreibt er das, der Wolfgang Purucker. Also ohne Mittelfinger in der restlichen Sendung Ihre Meinung gerne unter 0800 5678 222. Und das ist auch die Nummer, die Angelika Bäumer gewählt hat aus Köln. Frau Bäumer, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihr Thema auch die soziale Ungerechtigkeit?
Ja, genau das ist auch wie mein Vorgänger so auch mein Thema, dass hier im Grunde per Geburt schon der soziale Status mittlerweile wieder festzementiert wird.
Wie meinen Sie das?
Ja, wir haben keine wirkliche Chancengleichheit erreicht im Bildungssystem. Es bestimmt immer noch der Bildungsgrad der Eltern. Was das Kind für einen Schulabschluss macht, da sind die Reformen ins Leere gelaufen. Wir haben Millionen von älteren Menschen, die auf die Altersarmut zugehen. Wir haben eine Ungleichheit bei den Krankenkassen. Das System wird nur von Angestellten und Arbeitern getragen. Mhm. Und wir haben eine immer größere Schere zwischen Arm und Reich.
Und das werfen Sie den Volksparteien vor. Ich nehme mal an, vor allen Dingen der SPD, denn die ist ja schon im Namen zuständig für Soziales, oder?
Ja, aber auch der CDU. Also man sieht das ja jetzt schon wieder an den Erbschaftssteuern, was da für so Mini-Reformchen auch gemacht werden. Im Grunde denke ich, es ist nie mal auch so ein größerer Wurf gemacht worden, auch bei jahrzehntealten Problemen. Ich nehme allein unser Steuersystem, da jedes Jahr diesen Irrsinn zu machen, und da gab es ja Reformansätze.
Jetzt haben Sie so viele Themen angesprochen, da können wir wahrscheinlich 10 Sendungen von machen, aber bleiben wir mal bei diesem Thema soziale Ungerechtigkeit. Achim Post, Bundestagsabgeordneter der SPD, Vorsitzender der Nordrhein-Westfälischen Landesgruppe im Bundestag in Berlin. Herr Post, fühlen sich da angesprochen, dass Sie mitverantwortlich sind dafür?
Na, ich fühle mich erstmal angesprochen beim Grund meines Eintritts in die SPD vor 40 Jahren, Frau Bäumer. Ich bin eingetreten, weil ich selber aus einer Arbeiterfamilie komme, weil Willy Brandt Bildung für alle versprochen hat und weil es vor 40 Jahren dann losging, dass auch Kinder aus Arbeiterhaushalten auf die Schule gehen konnten. Und ich gebe Ihnen völlig recht, es gab da große Erfolge ganz am Anfang. Und zurzeit ist es wieder so, dass fast in keinem anderen europäischen Land der Bildungserfolg der Kinder so sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
Hm. Aber da müssten Sie doch als Mitglied einer Regierungspartei was gegen tun.
Ja, absolut. Ich will nicht mit Kompetenzen anfangen. Was wir wollen ist, wir haben ja angefangen in der Regierung Schröder Ganztagsschulen auszubauen, Kindergartensystem auszubauen, bei weitem noch nicht genug. Was wir jetzt wollen, ist eine große Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um deutlich mehr in die Bildung zu stecken. Denn es gab eine Sache, die mir überhaupt nicht passt, die ich aber nicht alleine ändern kann. Vor 10 Jahren gab es eine Verfassungsreform in Deutschland und danach ist der ganze Bildungsbereich komplett bei den Ländern. Das heißt, der Bund darf zurzeit nicht mal Geld geben, um den Schulen zu helfen. Und das wollen wir dringend ändern.
Frau Bäumer, bleiben wir mal bei diesem Thema soziale Ungerechtigkeit. Das war ja auch Ihr erstes Thema. Was müsste denn getan werden? Sagen Sie nur mal den ersten einzigen wichtigen Punkt, der für Sie am besonders bedeutsam ist.
Ja, zum Beispiel die drohende Altersarmut für Millionen von Menschen abzuwenden, indem man wirklich diese Änderungen wieder rückgängig macht, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, wenigstens von ihrer Rente wieder leben müssen.
Bodo Löttgen ist bei uns Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU. Also Rente, das bekümmert viele. Sie glauben nicht mehr an die Sicherheit dieser Rente und glauben, viele werden in der Altersarmut landen. Das wäre doch mal so ein Thema für eine Volkspartei.
Das ist auch unser Thema. Und Sie werden an einem Punkt merken, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen. Wir haben eine Ungerechtigkeit, Frau Bäumer, erstmal guten Abend, beseitigt. Das ist die Mütterrente. Dass diejenigen, die Erziehung geleistet haben, auch in den Genuss von Rentenzeiten kommen, das ist ein durchaus auch umstrittenes, aber Verdienst, das hat die CDU durchgesetzt. Dennoch ist es so, natürlich gibt es soziale Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit, Verzeihung. Aber wir werden auch heute auf die Einzelfälle sehr viel mehr hingewiesen durch soziale Medien, durch Medienberichterstattung. Mhm. Das heißt, es wird sehr viel stärker in den Fokus gerückt.
Also und Sie meinen, in Wirklichkeit ist das gar nicht so schlimm?
Nein, pass auf, ein Thema, Herr Brocker, ist die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Untersuchungen der jüngsten Zeit sagen, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Das heißt, zwischen subjektivem Eindruck, den ich vermittelt bekomme, und dem objektiven Befund liegt ein Unterschied. Und an der Stelle, Sie haben ja auch Kommunikation angesprochen,
ja,
ist es eben unsere Aufgabe, auch den objektiven Befund tatsächlich zu vermitteln.
Also nehmen wir mal, ich unterstelle mal, dass das so sei. Martin Florak, Politikwissenschaftler, Uni Duisburg-Essen. Also heißt das mit anderen Worten, es gibt Fakten, aber bei den Bürgern kommt was anderes an, ein Bauchgefühl, und aufgrund dieses Bauchgefühls entscheiden sie sich dann gegen die Volksparteien.
Ja, das Problem für die Parteien ist, dass sie aus Paradoxien Politik machen müssen. Und wir haben viele Dinge, die sich systematisch widersprechen und auch ausschließen. Und wir haben Interessen, die zwar für sich genommen nachvollziehbar richtig sind, aber die mit anderen Interessen kollidieren, die genauso legitim und nachvollziehbar sind. Und die müssen ja in irgendeinen Aushandlungsprozess gebracht werden. Politik kann ja nicht darin bestehen, dass jeder sagt, was er gerne hätte, und dann bekommt jeder alles, was er gerne hätte. So funktioniert es einfach nicht.
So viel Geld haben wir auch nicht.
Genau. Und in gewisser Weise pendelt auch die Wahrnehmung von Parteien immer zwischen Allmacht und Ohnmacht. Also einerseits schimpfen alle und sagen, wie ohnmächtig die Parteien sind, wenn man die Befunde anschaut. Und auf der anderen Seite, sobald irgendwelche Probleme auftauchen gesellschaftlich, adressiert man die Parteien und sagt, da müsst ihr doch bitte tätig werden. Mhm. Also man konstatiert Ohnmacht und erwartet Allmacht. Das passt nur so halb zusammen. Und ja, jeder, der politisch Verantwortung trägt, weiß, dass das nicht unbedingt deckungsgleich ist.
Wir gucken mal, was da noch so zusammenpasst oder nicht zusammenpasst. Frau Bäumer, danke Ihnen erstmal für den Anruf. Jetzt haben wir Helmut Okrent in Bad Honnef, auch auf der 0800 567 8222. Herr Okrent, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Thema ist die Wortwahl von Politikern. Wie meinen Sie das?
Ja, Sie haben vor der Dame Probleme angesprochen. Wenn solche Probleme vom Wähler und vom Volk artikuliert werden und es wird etwas unangenehm oder es passt auch nicht in die viel berühmte politische Korrektheit, dann wird gleich die Keule rausgeholt. Das heißt, man sagt, das ist populistisch. Das ist rechtspopulistisch. Ich meine aber, dass Parteien populistisch sein müssen für das Volk. Das heißt ja nicht umsonst beim Lateiner Vox Populi, Vox Dei,
also,
jetzt mal so gesagt. Also dadurch wird der Kontakt zwischen Volksparteien und Wählern gestört.
Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. So habe ich, muss ich gerade mal meinen Latein kramen. Ja. Also Bodo Löttgen, Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU. Mein Gott, Latein in der Sendung. Herr Löttgen, wie populistisch wollen Sie sein in dem Sinne, der gerade angesprochen worden ist?
Also Herr Okrent, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, manches ist unverständlich. Und deshalb würde ich populistisch gerne mit verständlich ersetzen. Politiker müssen eine verständliche Sprache wählen. Sie haben aber bedauerlicherweise das Problem, dass sehr häufig extrem komplizierte Sachverhalte zu erklären sind. Und da fällt es uns manchmal schwer, diese komplizierten Sachverhalte in einfache Worte zu kleiden. Ich möchte aber sagen, populistisch möchte ich nie werden. Denn ich sage mal, Walter Scheel hat mal einen schönen Satz gesagt, es kann nicht Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe eines Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen Populismus und Popularität. An dieser Stelle, wir bemühen uns, und das kann ich auch für mich persönlich sagen, Populäres zu tun und es den Menschen auch tatsächlich nahe zu bringen.
Achim Post von der SPD in Berlin. Zur SPD gehört ja auch Franz Müntefering. Der hat immer so gesagt, ich kann nur kurze Sätze. Herr Post, wünschen Sie sich da auch manchmal jemanden mehr in der Sozialdemokratischen Partei mit kurzen Sätzen und klaren Worten?
Also mit Franz Müntefering habe ich ganz lange zusammengearbeitet. Mache ich jetzt noch. Kurze und klare Sätze sind genau richtig. Das geht nicht immer, aber meistens. Bei mir hat sich noch nie einer beschwert, dass er mich nicht verstanden hat. Es gibt einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Man darf den Leuten auch kein X für ein U vormachen. Sie haben ganz am Anfang eingeleitet die Sendung mit der Berlin-Wahl. Was ich seit 40 Jahren hasse wirklich ist, wenn man eine Wahl, schlecht bestritten hat, vergeigt hat oder miserabel abgeschnitten hat, wenn man danach dann so tut, als hätte man im Vergleich zur Reichstagswahl 1893 doch noch 3 Punkte gewonnen. Das merken die Leute, ja, die sind alle schlau, die gucken sich eine Sendung an und wissen genau, wann eine Wahl gut und wann eine Wahl schlecht war.
Also nicht rumeiern.
Nicht rumeiern, so ist es.
Dankeschön, Achim Post war das für die SPD, der bleibt in der Sendung bis 21 Uhr, genau wie alle anderen. Auch Helmut Okrent, erstmal vielen Dank für Ihren Anruf aus Bad Honnef. 0800 5678 222, die richtige Telefonnummer für die WDR 2 Arena. Wir reden heute Abend über die großen Volksparteien, die in letzter Zeit gar nicht mehr so groß sind. Wie kommt das? Haben Sie einen Eindruck?
WDR 2.
Die Arena mit einer Mail von Matthias Merten. Er schreibt, Politiker müssen die eigene Arroganz ablegen und dann die Heerscharen von Lobbyisten und Interessenvertretern zur Seite schieben, um endlich wieder die Sorgen und Nöte des Volkes wahrzunehmen. Al-Wayers wiederum sagt, also solange Parteien in großer Mehrheit gewählt werden, die für unsere freie demokratische, parlamentarische Demokratie stehen, für Verfassung und soziale Marktwirtschaft und nicht für deren Abschaffung, ist doch alles okay, dann auch, wenn die Volksparteien kleiner werden. Was sagen Sie? 0800 5678 222. Jetzt sind wir in Pulheim bei Uwe Bröking. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Brocker. Ich grüße Sie.
Herr Bröking, Sie finden, es fehlt an charismatischen Persönlichkeiten?
Ja, also ich kann mich des Eindrucks nicht so ganz erwehren, dass es den Politikern eher um ihre eigene Karriere als um die Sache geht. Und zum
Woran machen Sie das fest?
Naja, es liegt eben auch am sehr arroganten Auftreten. Man hat manchmal das Gefühl, es ist ihnen eigentlich völlig egal, ob sie 35 oder 30% bekommen. Hauptsache, sie behalten ihren Posten, Hauptsache, sie behalten ihr Amt, sei es als Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender oder eben als Minister. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist, unsere Welt wird immer komplizierter, unbestreitbar. Die Menschen erwarten in dieser immer komplizierter werdenden Welt verständliche Antworten, verständliche Erklärungen. Und die kommen nicht. Also gehen sie auf einfache Antworten, sprich die einer AfD, die offenbar mit ihren einfachen Antworten, die ja nichtsdestotrotz völlig falsch sind, aber sie werden von den Leuten verstanden und deswegen werden sie gewählt.
Bodo Löttgen, Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU. Können Sie gar nicht so einfache Antworten geben wie die AfD oder woran liegt es?
Guten Abend, Herr Brücking. Es liegt nicht an den einfachen Antworten, sondern daran, dass einfache Antworten keine komplexen Probleme lösen. Und Herr Brücking hat ja darauf hingewiesen, wir haben es mit komplexen Problemen zu tun. Im Übrigen möchte ich ihm, was die Frage charismatische Personen in der Politik angeht, heftig widersprechen. Denn es sind ja gerade diese Personen, die im Moment polarisieren. Angela Merkel, Herr Gabriel in der SPD, aber ich könnte auch Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière nennen. Mhm. Es sind also eine Reihe von charismatischen Personen da. Nur das, was Herr Brücking anspricht, es wird ja immer nur wahrgenommen, Politik auf der hauptberuflichen Ebene. Und die wird auch kritisiert. Aber für die CDU machen in Nordrhein-Westfalen mehr als 8000 Menschen in Kommunalparlamenten Politik. Die setzen ihre Zeit ein, um Politik zu machen. Und auch die leiden unter dieser etwas pauschalierenden Kritik an der Politik. Hm. Wie Sie eben sagten, Politiker sind arrogant. Ich nehme mal für mich in Anspruch, ich bin's nicht.
Martin Florak, den brauche ich jetzt an der Stelle, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, also zu den Persönlichkeiten. Das wird ja öfter gesagt, nicht nur von Herrn Bröking. Früher gab es diese knarzigen Großpolitiker Strauß und Brandt und Adenauer und heute sind sie alle glatt gebügelt und man kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ist da was dran?
Naja, früher war alles besser. Man glorifiziert manchmal die Vergangenheit auch ein bisschen. Da verschwimmen dann auch manchmal andere Eindrücke im Laufe der Zeit. Aber es gibt ja verschiedene Konjunkturen, auch bestimmte Typen von Politikern, die mal en vogue sind und mal eher so im Schatten verschwinden und die man nicht so besonders gut findet. Es gibt auch da Moden, was man eigentlich erwartet. Ich will jetzt mal, weil Angela Merkel schon angesprochen wurde, von Herrn Löttgen mal vergleichen zu Gerhard Schröder als Kanzler, was es für unterschiedliche Typen in diesem Amt sind. In gewisser Weise waren die Leute dann auch Schröder mit seiner Art leid. Dann kam Merkel als personifiziertes Gegenmodell. Und jetzt ist vielleicht wieder die Mode für eine andere Person gekommen. Das mag alles sein. Und das Zweite ist ja, wir haben ja manchmal so Rekrutierungsversuche auch außerhalb der Parteien oder von Leuten außerhalb der Parteien, die dann meistens kläglich scheitern. Dafür können zwei verantwortlich sein, die Parteien, die es denen so schwer machen, manchmal aber auch die Outsider, die eigentlich auch Politik nicht verstanden haben.
Also im Grunde genommen führt es dann wieder auf die Frage, wie kommen Volksparteien und Volk zusammen? Achim Post von der SPD uns aus Berlin am Telefon zugeschaltet. Hätten Sie da eine Empfehlung?
Naja, das Wichtigste ist natürlich, dass jeder Politiker und jede Politikerin weiß, das ist ein Amt auf Zeit, egal ob das hauptamtlich ist, im Bundestag, im Landtag oder auf kommunaler Ebene, das ist das Wichtigste. Es gibt einen Punkt, Herr Brücking, wo ich Ihnen nicht widersprechen möchte, aber wo ich Ihnen eine Sache sagen möchte. Es ist den Leuten, die gewählt sind und auch ihren Parteien überhaupt nicht egal, ob die 25, 30, 35 oder 40% kriegen, denn es ist so, dass mit einem schlechten Wahlergebnis, ich nehme erstmal meine Partei, die SPD, als wir ein miserables Ergebnis hatten 2009 mit 23%, da sind Hunderte von Leuten arbeitslos geworden. Und zwar nicht nur die Abgeordneten, sondern deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die kriegen dann nicht von heute auf morgen einen anderen Job. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele weinende Sekretärinnen und Referenten ich in meinem Büro schon sitzen hat.
Auch ein Punkt, den man bedenken muss. Dankeschön, Uwe Brücking in Pulheim, jetzt in Viersen. Volker Danione, habe ich den Namen richtig? Schönen guten Abend.
Ja, den Namen war richtig. Schönen guten Abend.
Was sagen Sie denn zu den Volksparteien, warum die so zurückgehen in den Prozentzahlen am Wahlabend?
Ja, jetzt, wenn ich Ihre Sendung höre, könnte ich an für sich den ganzen Abend mitreden wollen. Weil so
ja, machen Sie, fangen Sie mal an.
Sachen da sind. Ja, als erstes mal gerade der Herr aus Berlin. Er muss einfach verstehen, dass sich das Mitleid der Leute draußen ein bisschen in Grenzen hält, wenn er sagt, dass da Leute arbeitslos geworden sind. Der Bürger hat ja gar nicht so viele Möglichkeiten der Einflussnahme, außer wählen zu gehen. Ja, meiner Meinung nach wird es noch viel schlimmer kommen. Die Volksparteien werden noch weiter abbauen, weil welche Einflussnahmemöglichkeiten hat man? Würde ich jetzt hingehen und sagen, ich wähle SPD und CDU, die gerade in der GroKo sind, dann würden die sagen, seht her, ich habe alles richtig gemacht. Ja, ich bin aber mit der momentanen Politik überhaupt nicht einverstanden. Obwohl ich nicht anders gesinnt bin und sage, ich möchte gerne rechts wählen oder ganz rechts außen wählen. Aber es gibt halt keine Volksentscheide in Deutschland, wo wichtige Themen einzeln abgestimmt werden können, wo darüber abgestimmt werden kann, in welche Richtung denn die Bevölkerung für dieses eine wichtige Thema ist.
Und wenn es diese Volksentscheide gäbe, wäre es besser aus Ihrer Sicht?
Dann wäre es besser, weil die Leute dann keine Protestwahlen machen müssten.
Ja.
Wenn Sie sich die Wahlen jetzt angucken, die stattfinden, Sie glauben doch nicht wirklich, dass plötzlich 12, 14, 20% pro AfD sind. Da wird doch mehr als 75% der Wähler werden Protestwähler sein, die einfach gehört werden wollen mit ihren Ängsten. Glauben Sie denn, die Leute finden das Programm der AfD gut, dass die wieder zurück zum Atomstrom wollen und? Und trotzdem werde ich mich wahrscheinlich auch genötigt fühlen, ja, weil ich habe geschrieben, ich habe an die Kanzlerin geschrieben, ich habe an den Herrn Seehofer geschrieben, dass ich wirklich mit der Politik jetzt überhaupt nicht einverstanden bin. Aber wenn sich da nichts ändert, was will man denn anderes machen außer Protestwahl, wenn nicht irgendwie zu den wirklich wichtigen Themen in Deutschland Volksabstimmungen sind?
Also Volksabstimmungen, Referenden, egal wie man es jetzt nennt, als Ventil, Martin Florak, Politikwissenschaftler, also würde das den Druck, wenn man so will, vom Kessel nehmen ein Stück weit?
Ja, was Herr Danione anspricht, ist zumindest eine Erwartungshaltung, die sich bei vielen Wählern findet, nämlich, dass sie eine viel höhere Beteiligungserwartung haben, als das vor Jahren noch der Fall gewesen ist. Es ist die Erwartung, dass Politik die Ohren aufmacht, die Augen aufhält und dann gewissermaßen mitsprechen lässt. Eine Beteiligungsform fällt aber immer hinten runter und die will ich mal ins Spiel bringen, weil jeder ist ja frei darin, Mitglied einer Partei zu werden. Ich würde fast behaupten, das wäre vermutlich ein sehr erfolgversprechender Weg, seine Interessen durchzusetzen, weil die Parteien Nachwuchsprobleme haben.
Wer da sich kommt irgendwo man ganz schnell nach oben.
Ja, nicht unbedingt unter Karrieregesichtspunkten, aber wenn man Interessen vorbringt in einem Ortsverein, sie werden gar nicht glauben, wie viele offene Ohren und Augen sie davor finden. Also insofern, die direkte Möglichkeit ist, sich in Parteien zu engagieren. Das machen sehr viel weniger Leute. Der Weg über Volksbefragungen und Ähnliches ist sehr viel komplizierter. Mhm. Und vor allen Dingen, Herr Löttgen hat es eben mal angesprochen, bei der Komplexität eignet sich ja auch nicht jeder Punkt für eine Volksbefragung. Was hätten wir beispielsweise in der aktuellen Flüchtlingssituation da als Frage formulieren sollen, die zu entscheiden gewesen wäre?
Achim Post von der SPD. Wie sehen Sie das denn mit den Volksentscheiden, Volksbefragungen? Das gibt es ja in anderen Ländern ganz viel, bei uns ganz wenig.
Ja, bei uns gibt es auf kommunaler Ebene und Landesebene die Möglichkeit, auf der Bundesebene nur in zwei Fällen, wenn sich zwei Länder zusammenschließen oder wenn es eine neue Verfassung gibt. Das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes ja nicht von ungefähr gemacht, sondern aufgrund der schlechten Erfahrung in Weimar. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich würde Herrn Danione unbedingt recht geben in der Analyse, dass ungefähr 2/3, Sie haben gesagt 75% der Wähler der AfD Protestwähler sind. Alle Umfragen, die ich kenne, aber auch mein persönlicher Eindruck ist so. Das heißt, es gibt Chancen für die Volksparteien, auch wieder Wählerinnen und Wähler, aber auch Mitglieder zurückzugewinnen. Und da bin ich beim letzten Punkt, Mitgliederentscheid, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die Frage, ob wir in die Große Koalition gehen, ja oder nein, von den Mitgliedern entscheiden lassen. Die haben zu 80% ja gesagt, hätten sie nein gesagt, wären wir nicht drin.
Ja, das ist doch mal ein Beispiel. Volker Danione aus Viersen, vielen Dank für den Anruf. Silke Sibelius hat sich eingetragen ins Gästebuch. Sie schreibt, es darf sich niemand wundern, dass die Volksparteien verlieren. Es wird nur noch Politik für die Wirtschaft gemacht und auf Kosten der nachfolgenden Generationen regiert. Das Volk wird verwaltet und das ganz schlecht. Leider gibt es keine Alternative, es recht nicht die AfD.
WDR 2.
Doris Schuchardt schreibt in der Mail an wdr2@wdr.de. Ich finde es völlig normal, dass die Stimmenanteile für die einzelnen Parteien kleiner werden. Je mehr Parteien es gibt, das geht doch gar nicht anders. Arithmetisch stimmt das. Die Frage ist nur, ob es gut ist oder schlecht fürs Land. 0800 567 8222 über die geringeren Prozentsätze der Volksparteien, was das Volk dazu denkt. Markus Arthoff zum Beispiel schreibt, wer jetzt noch respektable Ergebnisse einfahren will, muss viel mehr auf die Bürger zugehen und seine Politik offen und ehrlich erklären und sich auch wieder deutlicher von den politischen Mitbewerbern unterscheiden. So Markus Arthoff. Rainer Brettmann in Essen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was sagen Sie denn?
Also erstmal Glückwunsch zu der Sendung. Die ist richtig gut, weil Danke. Da unglaublich viele Facetten dabei sind, die das Ganze richtig spannend machen. Was mir aufgefallen ist bei dem ganzen viele Dinge, die richten sich an den Verstand, an Ratio, aber wir sind nicht nur Ratio, wir sind auch Emotio, wir sind auch Herz. Und da ist mir etwas spontan eingefallen, als ich die Beiträge gehört habe, an die Abschiedsrede damals von Johannes Rau. Da hat man ihn unter anderem gefragt, was ist ihm eigentlich in seiner Amtszeit am meisten aufgefallen. Und das hat mittlerweile etwas fast Prophetisches schon fast. Er hat gesagt, es gibt einen riesigen Vertrauensverlust und das ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre her. Mhm. Wenn ich das jetzt in den heutigen Kontext nehme, diesen Vertrauensverlust, Vertrauen ist ja immer das Ergebnis von gemachten guten Erfahrungen. Vertrauen kann man auch nicht machen, Vertrauen kann man nicht anordnen. Und vielleicht gibt es da irgendwie einen Ansatz, dass die Politik sich mal wieder auf diese einfachen, banalen Dinge besinnt und etwas tut für Glaubwürdigkeit, für Authentizität. Und eben halt damit auch mit Vertrauen arbeitet.
Bodo Löttgen, Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ich greife dieses Thema des Vertrauens mal auf. Bei den letzten Wahlen hat die Kanzlerin immer wieder kandidiert. Und bei der letzten Wahl war im Grunde genommen der Kernspruch, Sie kennen mich. Deswegen hat sie sehr gute Ergebnisse erzielt. Jetzt hat Frau Merkel in Sachen Flüchtlingspolitik etwas ganz anderes gemacht, als viele erwartet haben. Ist da aus Ihrer Sicht genau das passiert? Das Vertrauen, das entstandene Vertrauen wurde enttäuscht aus Sicht derer, die es anders sehen?
Nein. Guten Abend, Herr Brettmann. Ich glaube, Sie haben recht. Natürlich muss ein Politiker sowohl Emotio als auch Ratio, die Vernunft, ansprechen. Aber es gibt ja den alten Spruch, mach Politik mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf. Und ich glaube, wenn Sie Angela Merkel ansprechen, dann war das die Entscheidung am 4. September des vergangenen Jahres beispielsweise, die Flüchtlinge, die in Not waren, wo wir kurz vorher noch Flüchtlinge tot in einem LKW gesehen haben und diese Flüchtlinge, diesen Flüchtlingen jetzt einen Weg, einen humanen, einen menschlichen Weg zu ermöglichen, eine Entscheidung, die eben mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf getroffen worden ist. Und das wird heute kritisiert. Insofern hat Emotionen durchaus Einfluss gefunden in Politik. Aber die Frage, die Sie ansprechen, ob wir zu viel rationale Argumente nutzen und es nicht immer richtig erklären, die kann ich abschließend auch nicht beantworten. Mal wird es richtig sein, auch emotional zu reagieren. Ich denke aber, dass Politik im Grunde genommen durchaus vernünftig argumentieren muss.
Achim Post von der SPD in Berlin. Ist das vielleicht so ein Punkt? Also die Großen, die ehemals Großen oder immer noch Großen, haben ja wirklich Argumente. Egal, ob man die gut findet oder schlecht. Die AfD argumentiert unentwegt aus dem Bauch, nur mit Gefühlen. Machen Sie da was falsch?
Na, ich glaube, dass Herr Brettmann den Kern sozusagen unserer Fragestellung mit seiner Frage auf den Punkt gebracht hat. Man braucht auf jeden Fall Herz und Verstand, aber eben auch Verstand. Also nur Emotionen geht auch nicht. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben heute im Bundestag eine Syrien-Debatte gehabt. Also wie ist eigentlich die verworrene Situation und die dramatische humanitäre Lage in Syrien? Und da war bei allen Rednerinnen und Rednern von allen Parteien beides im Spiel. Das geht ja gar nicht anders. Man kann ja nicht in dieses Land und auf dieses Land gucken, wenn man das Morden und Leiden der Bevölkerung sieht, ohne auch Herz zu zeigen. Nee. Ich will mal was Selbstkritisches über meine Partei sagen. Ich weiß nicht genau, wie das bei den anderen ist. Sie haben auch deshalb recht. Wir machen vor jeder Wahl ein Wahlprogramm. Das ist mal 100 Seiten lang und mal 150 und mal 180. Und das meiste, was da drin steht, kann ich auch unterschreiben. Die meisten Leute, die ich kenne, sowohl die 18 Millionen Nordrhein-Westfalen als auch die 80 Millionen Bundesbürger, die lesen sowas aber nicht. Sondern
die ist zu lang.
Die gucken auf 3, 4 Kernpunkte und auch auf die Glaubwürdigkeit und Leidenschaft, mit der das vorgetragen wird. Von daher, das ist der Kern von allen Problemen, die wir gerade diskutieren.
Herr Brettmann, danke für den Anruf. Jetzt in Duisburg, Axel Wiederer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie glauben, Herr Wiederer, wenn ich das hier richtig sehe, was ich auf meinem Schirm habe, dass es besser wäre, wenn es nicht so viele Berufspolitiker gäbe?
Richtig. Ich möchte mich erst mal meinem Vorredner anschließen. Das ist wirklich eine tolle Sendung. Und
danke.
Ich bin der Meinung, dass diese, oder ich, bleiben wir mal bei den Fakten. In den letzten 30 Jahren hat die deutsche Politik permanent über die steigende Politikverdrossenheit der Leute geklagt. So, und eigentlich gehen deren Wünsche gerade in Erfüllung. Die Wählerzahlen steigen. Nur, ich bin da absolut auf der Meinung eines meiner Vorredner, die AfD wählen 75% Protestwähler. Aber die protestieren gegen das Systempolitik. Mhm. Also ganz vereinfacht dargestellt würde ich der gesamten deutschen Politik und allen damit verbundenen Personen, Institutionen und so weiter, mal eine ganz einfache Aktion ans Herz legen, nämlich die aus 2 macht 1.
Wie jetzt?
Ja, wir halbieren die Anzahl der Wahlkreise, wir halbieren die Anzahl der Abgeordneten in den Parlamenten, in den Landtagen und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass wir dann erstmal deutlich mehr Kompetenz in diesen hohen Hallen hätten.
Wieso? Das verstehe ich nicht. Wieso ergeben weniger Abgeordnete mehr Kompetenz?
Weil weniger Abgeordnete einen kleineren Apparat bedeuten. Ach. Und dieser Apparat, dieser Politikapparat ist nicht nur nach meiner Meinung, sondern ich glaube auch nach der Wahrnehmung vieler dieser Protestwähler zu einem riesigen Prozentsatz inzwischen nur noch Selbstzweck. Mhm. Ja, ich wünsche mir eine Politik, die Dinge anpackt und ändert, selbst wenn sie vor 20 oder 30 oder 50 Jahren mal beschlossen worden sind, ja, die heute einfach nicht mehr richtig sind.
Also kleiner, feiner, effektiver. Martin Florak, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, wäre auch sparsamer. Herr Wiederer, fände das gut, Sie auch?
Sparsamer vielleicht, in dem, was Herr Wiederer sich davon verspricht, vermutlich nicht. Denn es bleibt ja dabei, dass Probleme komplex sind, dass man ein Apparat braucht, Verwaltung, Zuarbeiter, die die Probleme lösen. Und wir erleben ja schon, dass wir eine Art stärkere Regierungszentrierung von Politik haben, die Parlamentarier eigentlich schrittweise entmachtet worden sind. Das liegt daran, dass sie ein wahnsinniges Informationsdefizit haben.
Und dann kommen wieder die Lobbyisten.
Genau, rein. Gegenüber den Profis. Also als Mandatsträger überhaupt mit Profis mithalten zu können, da muss man wahnsinnig viel Wissen aufbauen, da muss man wahnsinnig viel Expertise in einem bestimmten Themenbereich haben. Und ich nehme mal nur das Stichwort Steuerpolitik, das verstehen wahrscheinlich 15 Politiker bundesweit überhaupt noch, das Steuersystem, das zu erklären, geschweige denn, wie man daran rumschraubt, wenn man davon jetzt nur noch 7 hat, ob es dann besser wird, da hätte ich meine Zweifel. Also Politik ist genauso professionalisiert wie andere Lebensbereiche, dafür gibt es gute Gründe, und da das Rad zurückzudrehen zur alten Honoratiorenpartei, die Zeiten sind wirklich vorbei.
Herr Widerer, danke für Ihren Einwurf aus Duisburg an dieser Stelle. Und Sie haben gesagt, das ist eine super tolle Sendung. Deswegen verlängern wir bis 21 Uhr 0800 5678 222. Ja, wollten wir sowieso. Also, Ihre Meinung ist gefragt. Warum sind die Volksparteien in letzter Zeit nicht mehr so groß? Woran liegt's? Und ist das schlimm? Gleich mehr.
WDR 2.
Florian Steinhoff hat sich eingetragen ins Gästebuch auf WDR2.de. Er schreibt, die größte Gefahr für die Demokratie ist, dass es durch unsere Meinungsfreiheit fast unmöglich ist, unbegründete Angstmache zu unterbinden. Seit Beginn der Flüchtlingskrise zum Beispiel schließt unsere Regierung eine Tür nach der anderen und trotzdem werden angeblich offene Grenzen bejammert, so schreibt er das. Idioten, das ist ein Fazit, das von Florian Steinhoff. Idioten haben es einfach viel zu leicht, Menschen aufzuwiegeln. Was sagen Sie? 0800 567 8222, die richtige Telefonnummer. Bernd Blech hat sie gewählt in Herne. Herr Blech, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Oh, da brummt es aber sehr im Hintergrund. Mal gucken. Also, was ist Ihr Punkt?
Also, ich bin der Meinung, dass die größte Bevölkerungsgruppe der Arbeiter gar nicht mehr vertreten ist im Parlament. Heute sieht es doch so aus, die Parlamentarier machen ein Studium, gehen in den Bundestag und fließen nahtlos in die Rente. So stellt es sich dar. Und Herr Tobinski hatte vorhin im Wort gemeldet oder gesagt, es gibt ihm zu viele Rechtsanwälte und Reiche im Bundestag. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ich finde, der gemeine Arbeiter muss auch ins Parlament, weil der hat noch die Bodenhaftung, er weiß, was an der Basis passiert. Mhm. Also wir brauchen auch wieder Politiker zum Anfassen und keine, ja, Gelackten, sag ich mal.
Ja, Herr Blech, also es brummt ganz furchtbar im Hintergrund, deswegen würde ich das gerne an dieser Stelle beenden. Bleiben Sie aber bitte dran, denn Ihr Punkt ist ein wichtiger. Achim Post, sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der nordrhein-westfälischen Landesgruppe im Bundestag. Ja, es gibt keine Arbeiter mehr. Wieso eigentlich?
Tja, Herr Blech hat recht. Es gibt zu wenig Arbeiter, aber auch zu wenig Techniker und Ingenieure, und es gibt sehr viele aus dem öffentlichen Dienst und auch viele, die studiert haben. Das ist eine Tatsache, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so entwickelt hat. Es gibt Ausnahmen. Mein Wahlkreiskollege zum Beispiel aus Herford ist Maschinenschlosser. Der ist aber wirklich einer der wenigen, auch in der SPD, die Arbeiter sind. Das Problem ist das Folgende. Es wird aufgrund der großen Anforderungen in der Arbeitswelt, die wahrscheinlich immer weiter wachsen, immer schwieriger für Leute, sich aktiv jeden Abend erstmal freiwillig, Herr Löttgen hat das angesprochen, auf der kommunalen Ebene in den Parteien zu engagieren. Alleine, weil es einen Zeitmangel gibt. Und umso schwieriger wird es dann, wenn man in den Landtag oder in den Bundestag will. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist deutlich schwieriger für jemanden, der Arbeiter ist, als für jemanden, der Jura studiert hat.
Bodo Löttgen, der angesprochene Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Herr Löttgen, ich muss jetzt mal petzen. Als ich vorhin die Mail vorgelesen habe von Herrn Tobinski, zu viele Juristen in der Politik und in den Parlamenten, haben Sie genickt?
Ja, ich habe genickt, weil es gibt ja diesen geflügelten Spruch, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das heißt, dass so eine Karriere vorgezeichnet ist. In Wirklichkeit ist es so, Herr Post, Sie haben recht, aber dass wir auf der kommunalen Ebene, dort wo Politiker auch mit den Mechanismen bekannt gemacht werden, dass wir auf der kommunalen Ebene schon nicht mehr alle Berufe vertreten haben. Da gibt es auch kaum noch Landwirte in den Parlamenten, weil schlicht und einfach Politik und Beruf nicht mehr richtig zusammenpasst. Das ist ja mein Plädoyer dafür, auf dieser Ebene die wichtigen Dinge so zu vereinfachen, dass Menschen auch wieder Politik attraktiv finden können, dass sie Lust daran bekommen, mitzuarbeiten. Denn Politik zu machen, für andere Menschen etwas zu bewegen, das ist wirklich hervorragend. Wir müssen den Menschen auch wieder Lust machen, und dazu müssen ein paar Gesetze vereinfacht und geändert werden.
Aber Herr Löttgen, Herr Post, wie kriegen Sie denn jetzt mehr Landwirte oder Arbeiter oder sonst wen in die Partei und in die Parlamente, die bisher da nicht so richtig sind? Herr Löttgen, vielleicht zunächst.
Ja, es gibt, wir versuchen vieles und versuchen Mechanismen einzuziehen, wie sich Menschen, die auch beruflich stark eingespannt sind, an Politik aktiv beteiligen können. Aber ich will nur ein Beispiel sagen. Wir haben heute gerade bei Studierenden hohe Mobilität. Die Menschen gehen dahin, wo sie arbeiten wollen. Hm. Wenn sie aber in eine Partei eintreten, dann können sie nur Mitglied am Wohnort sein. Online-Mitgliedschaften lässt das Parteiengesetz heute noch nicht zu. Deshalb versuchen wir, diesen Mangel damit zu beheben, dass wir Menschen eben Möglichkeiten auch über Online-Medien geben, mitzudiskutieren, mitzuentscheiden. Allerdings haben sie bis heute noch nicht die gleichen Rechte wie Menschen, ja, die in einer Partei sind.
Und Achim Post von der Arbeiterpartei SPD, wie kriegen Sie da jetzt mehr Arbeiter rein?
Ja, den einen Punkt hat Herr Lüttke gesagt. Das eine ist sozusagen eine veränderte Lebenswirklichkeit gegenüber von vor 20, 30 Jahren. Das ist der eine Teil. Da müssen Parteien reagieren. Das machen wir so ähnlich wie unsere Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Das zweite ist, ich glaube, man muss wieder deutlicher machen, dass es um was geht in der Politik. Dann kriegen wir auch mehr Arbeiterinnen und Arbeiter, dann kriegen wir auch mehr Techniker und Ingenieure. Wenn die das Gefühl haben, das ist alles eine Soße, SPD und CDU, dann kommen die auch nicht, weil es nicht spannend ist.
Dankeschön, Bernd Blech hat den Punkt aufgebracht in Herne. Jetzt sind wir in Velbert bei Andreas Weise. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was sagen Sie denn zu den Volksparteien?
Die Volksparteien werden es deshalb schwer haben, weil die Menschen heutzutage, ich kann das nur von mir sagen, so viele Interessen haben, aber auch so viele Meinungen. Also ich bin aus einem christlich-konservativen Haus und war lange so geprägt und bin mittlerweile auch bereit, die Grünen zu wählen. Mal abgesehen von den Linken, das ist mir zu weit entfernt, aber ich kann von der CDU zu den Grünen gehen und zu der SPG gehen. Ich finde mich da immer wieder.
Das also heißt, Ihnen ist ja die Bandbreite zu groß sozusagen.
Ich habe Felder, die finde ich da gut und die finde ich da gut. Und nichts anderes hat die Große Koalition doch jetzt gemacht. Sie haben sich zusammengetan, weil das war jetzt die Mehrheit und haben den Konsens gefunden. Und der Konsens ist nun mal die kleinste gemeinsame Meinung. Und das passt natürlich vielen Leuten nicht. Wir haben nicht mehr diese Streitkultur, das ist das Erste. Das heißt, ich kann mich auch selber teilweise da nicht wiederfinden. Hm. Dann kommt das Nächste, das geht jetzt in Richtung Volksabstimmung. Was, wenn ich jetzt meine Politiker hier mal finde, die selbst in der Basis schon umringt sind von den Lobbyisten im Kreis. Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder zu einer Volksabstimmung auf dieses Thema kommen würde und wir das hätten, müssten sich auch die Lobbyisten in diesem Kreis mit den Wählern auch beschäftigen. Das heißt, es ist schwierig.
Ja, das ist in der Tat, also diesen Satz können wir festhalten für die ganze Sendung. Martin Florath, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Ich nehme mal den letzten Punkt auf, die Lobbyisten, also die Interessenvertreter, die dann immer anklopfen und sagen, wir haben hier einen wunderbaren Text, wir haben hier wunderbare Forderungen. Setzen Sie, liebe Politiker, das doch mal durch. Und viele in diesem Land unterstellen den Lobbyisten, dass sie mittlerweile mächtiger sind als die Abgeordneten selber. Stimmt das?
Ja, Lobbyisten sind Interessenvertreter. Sie artikulieren meistens legitime Interessen, jedenfalls unterschiedliche. Und natürlich haben sie Einfluss und dafür gibt es ja auch eine gewisse Berechtigung. Und es ist dann Aufgabe und Job politischer Akteure, diese Interessen irgendwie in Einklang zu bringen. Denn es gibt ja Lobbyisten, die für sehr unterschiedliche Interessen einstehen, die sich auch wechselseitig ausschließen. Insofern, dass da irgendjemand durchmarschiert und sich durchsetzt, ist selten der Fall. Sondern wenn man bei irgendeinem x-beliebigen parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren hinschaut, wenn man sich die Liste derjenigen anschaut, die da angehört werden, die ihre Meinung positionieren können. Das ist eine wahnsinnige Bandbreite. Mhm. Es gibt im Übrigen noch einen Aspekt, wo Lobbyisten manchmal essentiell sind, nämlich in bestimmten Themenfeldern, die politische Akteure kaum verstehen, wo man Expertise braucht, wo man Leute braucht, die sich in einem Themenfeld auskennt. Ich will ein Beispiel nennen, Banken, Rettungspakete der Vergangenheit. Wenn man da nicht Banker gehabt hätte, die sich in diesem Metier seit Jahr und Tag auskennen, da wäre die Politik aufgeschmissen gewesen, da wäre die Euro-Rettung ab dem ersten Tag ein unmögliches Unterfangen.
Aber kann man sich wirklich beraten lassen von den Leuten, die im Grunde genommen nur ein Interesse an der Stützung des eigenen Systems haben?
Nicht nur. Es geht dann darum, widerstreitende Interessen auch zu Gehör zu bringen. Und das ist natürlich sehr viel leichter, als es in der Vergangenheit gewesen ist, wo die Türen zu waren. Wir haben in vielerlei Hinsicht ja auch Transparenzanforderungen an Politiker, die völlig anders aussehen als vor 30 Jahren. Es ist wahnsinnig schwer für jemanden, einfach mal so durch die Drehtür zu gehen zum Bundestag und zu sagen, ich bin hier inkognito unterwegs und positioniere mich. Dafür ist die Aufmerksamkeit der Mitbewerber und der Öffentlichkeit viel zu groß, als dass das wirklich funktionieren wird. Ja?
Dankeschön. Wir setzen das gleich fort. Andreas Weise aus Velbert war das und jetzt kommen Sie. Wenn Sie anrufen unter der 0800 5678 222, die Volksparteien und das Volk unser Thema.
WDR 2.
So klingt die Mail von Nicole Röder an wdr2@wdr.de. In meiner Jugend habe ich mich aktiv für eine Parteibeteiligung interessiert, eine Mitgliedschaft, und war bei den jeweiligen Vereinsgruppen einige Male Zuschauer, um mich zu orientieren. Aber schnell wurde mir aber klar, dass man hier als Querdenker nicht glücklich wird. So Nicole Röder. Und vor lauter Kritik an Politikern kommt hier mal was Positives. Marlene Weiner zum Beispiel hat geschrieben: Ich kenne nur nette und kompetente Politiker und die wissen, wovon sie reden. Also, die gibt es offensichtlich auch. Jürgen Beck in Hagen auf der 0800 567 8222. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie.
Zum Thema Volksparteien. Sie sagen, die müssen sich reformieren. Wie denn?
Ja, genau. Ich denke, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was die Parteien und die Politiker uns alles angetan haben, im Sinne der marktkonformen Demokratie, wenn ich jetzt das auch mal vergleiche mit einem Markt, dem Wählermarkt, dann stehen die Parteien schlecht da. Also uns hat man gesagt, ja, ihr müsst mit den Löhnen runter, ihr müsst mehr arbeiten, eure Altersversorgung ist weg, die Banken müssen gerettet werden, aber ihr seid eigentlich nichts wert. Hauptsache, die Wirtschaft brummt und wir tun alles, dass die Märkte da sind. So ist ja die Politik der letzten 30 Jahre.
Und das finden Sie nicht in Ordnung? Aus Ihrer Sicht muss das geändert werden.
Jetzt müsste man also auch mal, wir müssen die Parteien umdenken und sagen, ja gut, jetzt müssen wir uns halt mal reformieren, weil es war ja bisher eigentlich unheimlich gemütlich, ja. Und wie weit man entfernt ist von dem Bürger, das ist unfassbar, finde ich.
Achim Post von der SPD in Berlin am Telefon. Herr Post, können Sie was anfangen mit der Kritik?
Ich kann damit eine Menge anfangen, ohne dass ich jetzt alles unterschreibe. Das wäre ja auch langweilig. Ich will mal zwei, drei Gegenpunkte aus meiner Sicht nennen. Ich habe mich gestern getroffen mit mehreren Betriebsräten der Stahlindustrie Nordrhein-Westfalen. Da geht es um Arbeitsplätze, um viele Arbeitsplätze bei uns im Land. Und Sie können sich darauf verlassen, Herr Beck, dass jedenfalls diejenigen, die mit diesen Betriebsräten am Tisch saßen, nichts anderes machen, als zu gucken, dass man diese Arbeitsplätze rettet. Das ist der eine Punkt. Der zweite, Sie haben völlig recht, was immer weiter auseinander geht, ist die Schere zwischen Arm und Reich. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal. Und soziale Ungleichheit ist letztlich eines der großen Probleme dieser Republik, wo wir, und da muss ich mal selbstkritisch auch meine eigene Partei angucken, in den letzten 20, 30, 40 Jahren einfach viel zu wenig gemacht haben. Da muss man deutlich mehr machen. Was ich nicht glaube, letzter Punkt, dass wir es uns gemütlich gemacht haben. Also wir können gerne mal eine Woche tauschen. Dann sehen Sie, dass es hier alles andere als gemütlich ist.
Aber Herr Post, dann machen wir es nochmal konkret. Wenn das so ist, wie Sie sagen, dann müssen Sie sich doch eigentlich sehr, sehr, sehr stark machen für Rot-Rot-Grün nach der nächsten Wahl.
Also ich bin für Rot-Rot-Grün in Berlin. Ob ich für Rot-Rot-Grün auf der Bundesebene bin, weiß ich noch nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich die einzelnen Parteien entwickeln. Im Moment kann ich das noch nicht erkennen.
Dankeschön, Jürgen Beck in Hagen. Jetzt bei Ferdinand Thees sind wir in Tönisforst. Herr Thees, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Neuer Punkt, die alten Männer, die wollen Sie ansprechen in der Politik. Was stört Sie an denen?
Mich stört grundsätzlich erstmal gar nichts an alten Männern in der Politik. Ich möchte nur mal Folgendes zu bedenken geben. Ich bin 35 Jahre alt, bin Familienvater, leite ein landwirtschaftliches Unternehmen und merke halt in den Medien, dass ein Wolfgang Schäuble in den Verhandlungen mit Griechenland, denke ich, nicht schlecht gewesen ist und auch für seine Partei und für sein Land auch gute Arbeit geleistet hat. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist es richtig, dass ein, ich weiß nicht genau, wie alt er ist.
Ich glaube 72 oder sowas.
Ein 72-jähriger Mann über die Zukunft eines 35-Jährigen bestimmen sollte. Ist das richtig?
Mhm. Fragen wir mal denjenigen, der auch in der CDU ist, Bodo Löttgen, Generalsekretär der Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen. Herr Löttgen, finden Sie das richtig, wenn ein 72-Jähriger abstimmt, also maßgeblich abstimmt, über die Zukunft von 30-Jährigen?
Also erstmal, Herr Beck, danke für das Kompliment, dass Sie an alten Männern nichts stört.
Ich Herr Thees ist das in dem Fall. Entschuldigung, Beck war der andere.
Verzeihung, Herr Thees, dass Sie an alten Männern nichts stört. Ich gehe ja auch schon knapp auf die 60 zu, insofern herzlichen Dank. Nein, Wolfgang Schäuble ist mit 72 noch fit. Und ich petze jetzt auch mal, Herr Brucker, wir haben eben darüber gesprochen, sind denn eigentlich viele Ältere im Bundestag? Und eigentlich ist die ältere Generation im Bundestag unterrepräsentiert. Mhm. Aber ich will Herrn Thees Hoffnung machen. Alleine die Junge Union in Nordrhein-Westfalen, also unsere Nachwuchsorganisation, hat 35.000 Mitglieder. Das heißt, es ist politischer Nachwuchs, junge Menschen im Alter zwischen 14 und 30 Jahren da, die auch in die Verantwortung gehen können. Und insofern glaube ich auch, dass junge Menschen bei uns mitentscheiden über Politik.
Herr Thees, aber nochmal nachgefragt, fänden Sie denn Politik automatisch besser, wenn junge Leute da reinkommen, wenn da mehr Junge im Bundestag säßen?
Für mich ist die Frage ganz einfach, die ich mir dann gestellt habe. Ich gehe das ja weiter. Und zwar sind denn, warum ist jemand in solcher Situation mit solchem Alter? Natürlich ist der Mann fit. Natürlich soll der auch beratend tätig sein. Aber warum muss er in seinem Alter ein so wichtiges Amt bekleiden, wo man doch klar sagen sollte, es dürfen auch wichtige Position auch im jungen Alter sein. Mir ist natürlich klar, dass ein Wolfgang Schäuble finanzpolitisch, glaube ich, stelle ich den da nicht in Frage. Aber ich finde es halt schade, dass wir da keine Alternative haben.
Verstehe. Martin Florak, Politikwissenschaftler, ganz kurz vielleicht an der Stelle. Junge an die Macht, sind Sie dabei?
Wir hatten Junge an der Macht. Wir hatten auch junge Kabinettsmitglieder in der Regierung Merkel. Ich will mal an die Familienministerin Schröder erinnern, die dann nicht zuletzt, weil sie Kinder bekommen hat, gesagt hat, sie kann das mit ihrer politischen Karriere nicht vereinbaren und deswegen nicht wieder zur Verfügung gestanden hat. Also es wirft ganz andere Probleme auf bei den Jungen. Also es gibt auch Junge, aber natürlich muss man sich auch die Alterspyramide der Gesellschaft anschauen und da sind tatsächlich eher die Älteren unterrepräsentiert im Bundestag.
Dankeschön, Ferdinand Thees aus Tönisforst. Wir setzen das fort unter der 0800 5678 222. Interessiert uns Ihre Meinung zu den Volksparteien, die nicht mehr so groß sind wie früher.
WDR 2.
Gerade hat er es erst gemailt, der Ansgar Rademacher an wdr2@wdr.de und schon lese ich es vor. Er schreibt, das Wesen von Volksparteien sowie der Demokratie insgesamt ist der Kompromiss. Leider ist diese Kompromisssuche aufgrund des von Egozentrik geprägten Zeitgeistes nicht populär. Die meisten möchten ihre Meinung zu 100% durchgesetzt sehen, so Ansgar Rademacher. Was sagt denn der Christian Teschner in Kevela, der uns angerufen hat auf der 0800 567 8222? Herr Teschner, schön. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde.
Die Volksparteien und der Volksentscheid, das war, glaube ich, Ihr Punkt. Ne? Vorhin hat sich ja einer sehr stark gemacht für mehr Volksentscheide.
Ja, ganz genau. Und das war auch der Grund, warum ich angerufen habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt die Sendung erst seit 5 Minuten verfolgen konnte. Wenn ich höre, dass der Volksentscheid ein Instrument sein soll für Protestwähler, dann wird mir Angst und Bange, ganz besonders unter dem Gesichtspunkt, der jetzt gerade in England passiert ist mit dem Brexit, dass man dem Volk eine Macht gibt, eine so nachhaltige Protestentscheidung durchführen zu können, finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung. Mhm. Da hat man Tage nach dem Entscheid in der Presse lesen können, das Volk hat sich von Populismus leiten lassen, hat die Wahl getroffen, ohne richtig informiert gewesen zu sein. Viele sind durch die ersten Effekte aufgewacht und haben gesagt, boah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Also da kann ich nur sagen, wenn sich das Volk nicht richtig informiert und auch nicht möchte, dass sie Wahlprogramme der Parteien sich richtig angucken, um dann tatsächlich eine AfD zu wählen, dann sollten sie erst recht keinen Protestinstrument in Form eines Volksentscheides bekommen.
Martin Florak, Politikwissenschaftler von der Uni Duisburg-Essen. Also Volksentscheide, ja, aber bitte nicht über was Wichtiges.
Ja, oder not in my backyard, also nicht bei mir. Das, was man so Anliegerdemokratie nennen kann. Und was sich schon bei Volksentscheiden zeigt, sind so ein paar Tendenzen. Einerseits, dass es eher, Beharrungskräfte sind, die sich durchsetzen.
Also sehr konservative.
Ja, dass es manchmal auch leichter ist, sich gegen etwas zu positionieren, als was nach vorne zu bringen. Dass die Anforderungen für so eine Volksentscheidung, Volksbegehren ja auch extrem hoch sind. Man muss ja, um überhaupt einen Vorschlag zu machen, ja solche Hürden nehmen. Das ist alles andere als trivial. Es hat jede Menge Hürden. Und es gibt einfach wahnsinnige Beteiligungsverzerrungen. Das haben wir beim Brexit-Votum gesehen. Es wurde beispielsweise darauf hingewiesen, die große Mehrheit der jüngeren Wähler hätte gegen den Brexit gestimmt, nur dummerweise haben ganz wenige Junge sich beteiligt. Dann hilft es nicht so sehr, wenn man da einen relativen Vorteil hat. Also diese Verzerrungen hat der Volksentscheid an sich. Und auch die Schweizer sind damit sehr viel zurückhaltender, als wir das manchmal in Deutschland wahrnehmen. Da geht es nur bei Verfassungsfragen um das Initiativrecht von unten. Bei Referenden sind sie restriktiver. Also es ist auf jeden Fall nicht das Erfolgsrezept, um die Parteiendemokratie zu revitalisieren.
Dankeschön, Herr Teschner, für dieses Argument. In Bergisch Gladbach wohnt Claudia Hübsch. Auf der 0800 567 8222 hat sie uns gefunden. Frau Hübsch, schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, wenn ich hier eine Frage stelle, dass mir einer antwortet und das ist ein Politiker und danach kommt keine Rückmeldung mehr. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. In welcher Situation?
Ja, zum Beispiel Bildung. Ich möchte sagen, die Bildung würde unterstützt und dann heißt es auf einmal, es ist auf einmal Geld vorhanden für alles andere. So, und dann kommt ein Politiker, beantwortet mir die Frage und auf einmal heißt es, dann ist das Gespräch abgebrochen. Auch der Vorredner von mir, der hat vieles dargestellt, aber es wurde gar nicht beantwortet. Und wenn es beantwortet wurde, in 1, 2, 3 Sätzen, und dann ist das einfach nur von oben runtergesetzt. Ja. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Also, es gab, glaube ich, gerade eine Antwort von Martin Florak, aber ich nehme das jetzt mal so, wie Sie es gesagt haben. Also, Sie sagen, es ist zu wenig Geld da für Bildung, für andere Sachen automatisch ist das fließendes Geld, so habe ich Sie verstanden. Nehmen wir mal die beiden Politiker. Achim Post von den Sozialdemokraten, Ihnen müsste ja Bildung eigentlich ein Herzensanliegen sein.
Ja, wenn Sie die Sendung länger verfolgen, Frau Hübsch, wissen Sie das. Bildung ist mein Kernanliegen überhaupt. Ich stimme Ihnen zu, dass in Deutschland viel zu wenig Geld für die Bildung ausgegeben wird. Deswegen muss der Bund deutlich mehr machen. Also wir in Berlin müssen mehr machen. Und ich kann Ihnen sagen, wir wollen auch mehr machen. Die Verfassungsrealität ist da ein bisschen schwierig. Ich jedenfalls werde alles dafür tun, dass der Bund auch den Ländern deutlich mehr helfen kann, ohne dass wir denen reinfuschen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir sollten uns mehr orientieren an den Ländern in Europa, die das mit der Bildung deutlich besser machen als wir. Ich nehme mal Schweden oder Finnland, die geben mehr Geld für die Bildung aus und haben auch bessere Ergebnisse.
Bodo Löttgen von der CDU-Generalsekretär. Vermutlich können Sie jedes Wort unterschreiben. Jedenfalls so ähnlich im Plädoyer für die Bildung, oder?
Ja, ich kann jedes Wort, was Herr Post gesagt hat, unterschreiben. Komma, wäre es nicht so, dass die SPD hier in Nordrhein-Westfalen mittlerweile seit fast 6 Jahren regiert und wir feststellen, dass die Pro-Kopf-Ausgaben hier für Schülerinnen und Schüler die niedrigsten im Bundesvergleich sind. Aber
stimmen Sie dem 2 Milliarden Programm der Landesregierung zu eigentlich für neue Schulen, ja oder nein?
Also wir können gerne politisch diskutieren, ja, Herr Post, weil vieles von dem Geld ja nicht aus Nordrhein-Westfalen stammt.
Ja, aber was ich mal gut finde an der Stelle ist dann wirklich, Unterschiede werden dann doch klar zwischen den Parteien, weil der Vorwurf lautet ja teilweise auch, das ist immer eine Soße, ihr habt doch immer dieselben Positionen. Also in dem Punkt zum Beispiel nicht.
Auf keinen Fall.
Frau Hübsch, hat Sie das jetzt ein bisschen schlauer gemacht?
Nee, überhaupt nicht, weil das ist die Aussage von denen, aber nicht von mir. Weil ich kann es nicht nachvollziehen, wenn auf einmal heißt, in diesem Titel wird auf einmal mehr freigegeben und auf dem Titel wird auf einmal gestrichen, obwohl der flexibilisiert ist. Das kann es nicht sein. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Also Ihnen ist das alles zu kompliziert. Ich weiß jetzt nicht genau, was Ihnen da vorschwebt.
Nein, mir schwebt überhaupt nichts vor, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass es nicht sein kann, dass das immer schön geredet wird, auf einmal irgendwas legitimisiert wird. Mhm. Was auf einmal ganz vorher ganz anders war. Aha. Und das ist für mich ganz falsch.
Ja, also nehmen wir den Punkt mal. Also Bodo Löttgen, Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, das ist ja auch etwas, was oft kritisiert wird. Parteien gehen mit Versprechen, mit Ankündigungen in einen Wahlkampf rein. Dann ist diese Partei in der Regierung und macht nur die Hälfte davon oder was ganz anderes. Wie kann das sein?
Und das kann sein, weil die meisten Parteien oder wir zumindest seit längerem nicht mehr Einparteienregierungen haben und ein Wahlprogramm 1:1 umgesetzt werden kann. Wir haben schon heute Abend darüber gesprochen, vieles in den Parteien liegt in einem Kompromiss. Ob ein Kompromiss die Sache immer besser wird, ob der Kompromiss die Dinge nicht komplizierter macht, als sie eigentlich wären, lasse ich mal dahingestellt. Aber wir müssen ja mit unterschiedlichen Parteien, mit unterschiedlichen Programmen einen Kompromiss finden, weil die Bürger einen Anspruch haben, dass eine Lösung zu einem Problem kommt. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Wesen auch der Demokratie. Wir müssen kompromissfähig bleiben.
Achim Post von der SPD in Berlin, sind Sie da in dem Punkt nicht mal ein bisschen neidisch auf die CSU in Bayern? Absolute Mehrheit, die können immer machen, was sie wollen, 100% ihre eigenen Positionen durchsetzen.
Na, da wollen wir mal abwarten, wie lange die noch eine absolute Mehrheit haben. Ich fange mal bei Herrn Löttgen an und bringe das mal mit Beispielen aus Berlin, auch zu dem, was Frau Hübsch gesagt hat. Also es ist doch bei der Großen Koalition, egal was man für eine Ausgangsposition hatte, so, dass wir die meisten Punkte, und zwar sowohl CDU, CSU als auch die SPD umgesetzt haben. Die SPD hat den Mindestlohn gefordert, wir haben den Mindestlohn umgesetzt. Die CDU hat die Mütterrente gefordert, die CDU hat die Mütterrente durchgesetzt. Wir haben die Rente mit 63 gefordert, wir haben die Rente mit 63 durchgesetzt, etc., etc., etc. Es sind noch ein paar Punkte offen, wir haben auch noch ein Jahr Zeit. Es gibt gibt ein paar Sachen, wo wir uns streiten. Aber insgesamt kann man bei dieser großen Koalition sagen, anders als bei anderen, da wurde eine Menge umgesetzt.
Dankeschön, gleich mehr in der Arena.
WDR 2.
Ich sehe ein Posting von Guido Schenen, der geschrieben hat, die Etiketten christlich oder sozial bewegen kaum noch Wähler, selbst die Sonnenblume wirkt nicht mehr. Kernkompetenz für eine Volkspartei muss eine Politik sein, so schreibt er, bei der sich Bürger angesprochen und mitgenommen fühlen. Und außerdem sind ständig irgendwo Wahlen und deshalb kann man kaum vernünftig regieren, weil man meint, immer schnell reagieren zu müssen, so Guido Schenen. Michael Katthöfer in Hamm am Telefon. Herr Katthöfer, schönen guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Dieses Gucken auf die nächste Wahl, das ist auch etwas, was Sie ein bisschen bekümmert, ne?
Richtig, weil ich glaube, dass den Politikern, das ist ja heute schon ein paar Mal angesprochen worden, es wirklich nur darum geht, eben die nächste Wahl zu bestehen. Der Herr gerade eben hat dann wieder gesagt, was Sie alles geschafft haben. Ja, was haben Sie denn geschafft? Sie haben eine Wahl mit eine Rente mit 63 verabschiedet, im Augenblick. Was ist in 10 Jahren? Wir haben im Augenblick Rekordsteuereinnahmen. Anstatt dass man damit jetzt ordentliche Sachen macht, wie vielleicht in Zukunft greift, irgendwelche Rücklagen schafft, um Leuten wie mir, die ausgerechnet bekommen, irgendwann mal 550 Euro Rente kriegen, dass man mal Rücklagen schafft.
Also mehr so denken in Jahrzehnten, so verstehe ich
es. Ja, genau. Damals haben die Leute, die Politiker nicht unbedingt ihren Stuhl daran an der Entscheidung festgemacht. Wenn ich an Herrn Schmidt denke, der dann gesagt hat, Mogadischu ziehen wir durch, Schleier ziehen wir durch, dem war es egal, ob er am nächsten Tag noch da ist. Der hat nach seinem Interesse, nach seinem Empfinden reagiert und nicht danach, was man vielleicht eventuell jetzt in der Wahl dabei rausschlagen kann. Wir sollen vielleicht eventuell durch diese Rekordeinnahmen Steuerermäßigung vielleicht eventuell nächstes Jahr kriegen. Mein Gott, bei einem Überschuss von 5 Milliarden, dann macht das vielleicht im Monat 5 Euro für jeden aus bei 80 Millionen Bürgern. Was ist das für
Großkunden? So schnell kann ich gar nicht rechnen, aber Ihr Punkt ist ja ein wichtiger. Bodo Löttgen, Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, das ist etwas, was uns viele auch reingeschrieben haben ins Gästebuch oder bei Postings. Politiker denken so im Vierjahresrhythmus, aber keinen Tag länger.
Also wir denken nicht im Vierjahresrhythmus, sondern wir denken weit über die Wahl hinaus, unabhängig davon auch, ob ich selbst oder ob andere in einem Parlament sitzen. Ich will ein Beispiel nennen, die Schuldenbremse ist 2020 erst. Aber die schwarze Null, die Wolfgang Schäuble anstrebt, das heißt, der Staat macht keine Schulden mehr, damit Lasten nicht auf zukünftigen Generationen abgeladen werden. Das ist ein Projekt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Weit in die Zukunft gedacht. Und das betrifft auch andere Dinge. Bei einigen Sachen können wir aber die Zukunft auch nicht vorhersagen. Bei der demografischen Entwicklung ist es ziemlich sicher vorherzusagen. Insofern ist das Thema Altersabsicherung eins, um das wir uns auch jetzt verstärkt kümmern. Und das heißt, es ist im Fokus der Politik und ich sag mal, wenn gerade kritisiert worden ist, dass nicht mehr nach Empfinden gehandelt worden ist, Helmut Schmidt, Mogadischu, die am meisten kritisierte Entscheidung der letzten Zeit war eine, bei der gesagt wird, sie ist nach Empfinden getroffen worden, nämlich die Entscheidung der Bundeskanzlerin am 4. September. Insofern denke ich, es wird auch heute mit heißem Herz und kühlem Verstand in der Politik.
Aber nochmal dieses kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Achim Post, sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter. Ist da nicht doch was dran an der Kritik von Herrn Katthöfer? Also nehmen wir mal Ihre Partei, Agenda 2010. Das war ja, wenn man das aus der Sicht derjenigen betrachtet, die das wollten, etwas, wo man sagt, das nützt uns in Jahrzehnten. Dann haben Sie aber bei der nächsten Wahl ziemliche Haue gekriegt. Also wie kommt das zusammen?
Also ich bin ziemlich nah bei Herrn Katthöfer, weiß auch, wovon Sie sprechen, wenn Sie über Helmut Schmidt, Mogadischu und Hans-Jürgen Wischnewski reden. Bei dem habe ich sozusagen meine politische Lehrzeit verbracht und viele Jahre mit ihm eng zusammengearbeitet. Das fand ich auch, das waren richtig gute Typen, die in erster Linie anders gedacht haben, wovon sie überzeugt waren. Es gibt aber einen Punkt, Herr Katthöfer, und das ist einfach so. Auch wenn man probiert, so wie Herr Löttgen das ja zu Recht angesprochen hat, Schuldenbremse ist ein Beispiel, ich könnte noch andere sagen, Klimaschutz, Abrüstung, große Nord-Süd-Fragen, die nach vorne zu bringen, das ist nicht ganz so einfach, denn in Deutschland haben wir, und das habe ich mir nicht ausgesucht, wir haben ständig Wahlen, und zwar nicht nur Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Bundestagswahlen und Europawahlen und kriegen es einfach nicht hin, die besser auf einen Wahltermin zusammenzuziehen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, alle 3 Monate geht es ums Ganze. Jede Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin wird gleich zur Großfrage für die Kanzlerin und den Kanzlerkandidaten hochgejazzt. Also Sie haben im Kern recht, wir müssen gucken, dass wir weniger Wahltermine in Deutschland haben.
Aha, also würde das die Sache dann wirklich erleichtern, Martin Florak, Politikwissenschaftler? Also wenn nicht dauernd irgendwo Wahlen wären und dann Themen, ich sage mal, kurzfristig hochgespielt werden?
Ja, das amerikanische Beispiel wäre jedenfalls das falsche. Da wird alle 2 Jahre gewählt, der Kongress. Also da ist insofern der Turnus noch kürzer. Aber ich wollte noch mal auf den Punkt hinaus, dass wenn es nur darum ginge, das Richtige zu tun, dann bräuchte man keine Politik. Und wozu sind Wahlen da? Sie sollen ja einen Mechanismus bereitstellen und zwischen unterschiedlichen Positionen, die man auch werthaltig begründen muss, Alternativen auszuwählen. Dafür sind Wahlen da. Also gewissermaßen auf der einen Seite zu sagen, Politik ist abgekoppelt und dann zu sagen, aber wählen wollen wir lieber auch nicht, die sollen mal das Richtige tun, passt nicht so recht zusammen. Es geht ja darum, nicht das Richtige zu tun, was auf der Hand liegt, sondern zwischen unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Ideen, die man in den Wettbewerb schmeißt, die Richtige auszuwählen und auch nur auf Zeit und vor allen Dingen sie auch nach einer bestimmten Zeit abzuwählen, wenn man sie dann nicht mehr für richtig hält. Das kann daran liegen, dass es die falsche Entscheidung war oder dass sich unsere Positionen geändert haben. Das ist das Wesen von Politik.
Dankeschön, Herr Kathöfer, für den Anruf aus Hamm. Ein paar Kilometer weiter in Dortmund wohnt Simone Ratio. Die kriegen wir noch rein. Frau Ratio, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie sympathisch sind Ihnen denn Volksparteien?
Nicht mehr ganz so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fühle mich einfach nicht mehr vertreten.
Wieso?
Aus dem einfachen Grund, ich habe das Gefühl, dass die Ausländerpolitik, ohne dass ich jetzt das Gefühl haben oder geben möchte, dass ich ausländerfeindlich bin, in Deutschland nicht mehr passt. Ich muss mich in meinem eigenen Land integrieren, um ruhig nebeneinander herleben zu können.
Wie meinen Sie das?
Das will ich Ihnen sagen. Einfach nur, ich sage jetzt mal, diese große Demonstration für unseren Erdogan in Köln. In Deutschland wird demonstriert für eine Diktatur in der Türkei. Und wir haben hier das Demonstrationsrecht und das wird halt eben hier von Türken genutzt, die in der Demokratie leben, um die Diktatur in Köln zu, in der Türkei zu unterstützen. Hm. Und die leben das in Köln und in Deutschland darf jeder leben und machen und tun, wer will, das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach das Gefühl, dass ich in Deutschland mich wirklich entsprechend anpassen muss. Und ich glaube, wenn ich jetzt ganz kurz nochmal sagen darf, ich glaube, dass diese ganze Wahl nicht nur eine beziehungsweise eine Protestwahl ist, sondern dass die Leute einfach so ihren Unmut kundtun wollen über diese Ausländerpolitik insgesamt. Mhm. Und wie gesagt, ich bin für ein multikulturelles Deutschland, will ich auch nochmal sagen. Und es ist jeder willkommen in Deutschland, aber bitte auch nach unseren Werten.
Ein Punkt ist natürlich, dass sich vieles verändert, auch in einem atemberaubenden Tempo teilweise. Achim Post von den Sozialdemokraten in Berlin, können Sie das verstehen, was Frau Ratio gesagt hat?
Ja, ich kann das ziemlich gut verstehen, ehrlich gesagt, weil sich in den letzten 20, 30 Jahren, aber auch im letzten Jahr sehr viel geändert hat. Meine Partei, ich selbst, wir sind seit langem für ein Einwanderungsgesetz, das heißt für kontrollierte Einwanderung. Und das, was im letzten Jahr passiert ist, war natürlich eine ganz andere Geschichte, eine humanitäre Aktion, die ja von SPD und CDU unterstützt wurde. Jetzt müssen wir dahin kommen, dass man guckt, dass diejenigen, die legal hier bleiben können, integriert werden, dass die in Arbeit kommen. Und ganz wichtiger Punkt, natürlich müssen sich alle an unser Grundgesetz halten. Das ist entscheidend.
Bodo Löttgen, vielleicht zum Schluss Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU. Dieses Unbehagen, was die Frau Ratio gerade artikuliert hat, es ändert sich so viel und das macht mir ein schlechtes Gefühl. Sie sagt, die Volksparteien, also auch Ihre Partei, nimmt darauf nicht genug Rücksicht. Würden Sie das aus der Sendung mitnehmen als Argument oder akzeptieren Sie das nicht?
Doch, das akzeptiere ich. Aber sie hat ja die beiden oder zwei wichtige Säulen der Demokratie, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit herausgehoben. Und ich finde, wir sollten weniger dagegen kämpfen, dass das in Deutschland für irgendwelche Menschen beschränkt wird und mehr dafür kämpfen, dass diese beiden Rechte auch in der Türkei Wirklichkeit werden. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Dankeschön, Simone Ratio aus Dortmund. Danke allen, die sich beteiligt haben, per Anruf, per Mail, per Posting, wie auch immer. Mein Name ist Michael Brocker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.